In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth, und es geschah. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Es menschelt. Befragt, ob es auch im Konvent von Maria Laach, der Benediktinerabtei in der Eifel, Konflikte gäbe, Streit oder Spannungen, antwortete Pater Philipp Meyer, Kirchenmusiker und Buchautor, frank und frei und nicht irgendwie um den heißen Brei redend: Es menschelt. Wie überall also, was denn sonst, auch Mönche sind Menschen. Er brachte, und das weckte dann mein Interesse, diese Tatsache in Verbindung mit dem Fest Maria Himmelfahrt. Auch wenn da nicht vom Menscheln die Rede sei, es geht bei diesem Fest um sehr existenzielle Dinge. Das stimmt. Und Pater Philipp machte es am Tagesgebet und an der Präfation des Hohen Frauentages fest. Das Tagesgebet, Sie erinnern sich, formulierte die Bitte: Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen. Also auf Maria, die mit Leib und Seele in den Himmel erhoben wurde, wie das Dogma von 1950 es formuliert. Warum ist Maria ein Zeichen der Hoffnung und des Trostes geworden für uns? Weil dieses Fest, wie die anderen Marienfeste, für uns menschelnde Christinnen und Christen ein Fingerzeig werden kann. Schaut her, der Mensch war einmal geborgen in der Herrlichkeit Gottes, ganz am Anfang der Schöpfung im Paradies. Hoffnung und Trost waren damals, wie Pater Philipp sagt, nicht Perspektive, sondern Gegenwart. Die Herrlichkeit Gottes war Gegenwart. Und dann war es aus damit. Und diese verloren gegangene Gegenwart wird nun wieder akut. Als Perspektive. Ob wir das verlorene oder das verloren gegangene Paradies mit einem Makel, mit einem Fehler, einem Kratzer oder einem Fleck umschreiben, Tatsache ist, dass die Menschen meinten, sie brauchen Gott nicht mehr. Sie wandten sich gegen ihn, und die bittere Erkenntnis war die eigene Nacktheit. Was perfekt war, was vollendet war, das wurde nun als defizient erlebt. Hätte Gott das nicht verhindern können, fragen manche, nicht ganz unberechtigt, dann wären die Menschen nicht frei gewesen, sondern Gottes Marionetten. Und alle Versuche danach, wieder paradiesische Zustände zu schaffen nach dem sogenannten Sündenfall. Sie gingen schief. Was kurzfristig Heil verhieß, entpuppte sich als Illusion. Was einmal intakt war, ganz heil, ganz erlöst, ganz schön, das war verloren. Und Adam und Eva wurden damit zum Sinnbild des suchenden Menschen. Erbschuld, Erbsünde, Urschuld, Ursünde, wie immer wir auch dieses Problem nennen und was ein Kirchenlehrer namens Augustinus daraus entwickelt hat, komplizierte theologische Konstrukte, verloren gegangen war, was ursprünglich intakt war, ganz und heil. Und wir reden ja nicht umsonst von paradiesischen Zuständen, aber eben in der Vergangenheitsform. Noch einmal, jetzt kommt diese verloren gegangene Gegenwart als Perspektive wieder ganz neu in den Blick. Und auch darüber lohnt es sich einmal an diesem Fest nachzudenken. An Maria ist eine ursprüngliche Schönheit wiederhergestellt worden. Warum? Weil sie die Mutter Jesu, seine Mama, wurde. An ihr, so noch einmal Pater Philipp, offenbart sich das Konzept Gottes, welches er für die Menschen vorsieht und ihm nach wie vor anbietet. Sie kann uns Menschen die Hoffnung geben, dass es mit uns wieder gut werden kann. Sie gibt Perspektive. Sie kann uns Menschen die Hoffnung geben, dass es mit uns wieder gut werden kann, trotz Sündenfall. Und dieses Ja Marias, ihr Ja zu einer Zumutung Gottes, ist ein Ja, wie es seit dem Sündenfall nicht mehr möglich war. Das hat sie erkannt und damit hat sie einen Weg eröffnet für alle Menschen. Und das zeichnet sie aus und hebt sie von uns anderen ab. Einen Weg, der hinführt zu Gottes Herrlichkeit. Paulus hat diese Linie von Adam zu Jesus, dem Christus, gezogen. Erinnern Sie sich an die Lesung. Als Erste, werden wir gleich in der Präfation hören, als Erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist. So wurde Maria zum Urbild der Kirche. Und noch einmal werden wir hören, dass sie damit uns, dem pilgernden Volk, wie die Präfation sagt, ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes wurde. Das ist gute Theologie. Was Theologinnen und Theologen dann aus Dogmen machen, ist oft sehr kompliziert, aber dafür gibt es ja Lexika, um es verknappt zu kapieren. Hoffnung und Trost. Und an Maria ist bereits Wirklichkeit geworden, was uns allen verheißen ist, Gottes Herrlichkeit. Und damit schließt sich der Kreis zum Paradies, das es auf Erden nie geben wird, nie mehr geben wird, das aber eine Perspektive ist. Eine reale Perspektive, keine Vertröstung, schon gar keine billige Vertröstung, und das ist doch was. Wenn wir glauben können und wollen, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, kommt seine Mama mit ins Spiel. Immer wieder und ihre besondere, ihre einzigartige Rolle in seinem Leben und in der Geschichte, die für uns Christen immer Heilsgeschichte ist, die aber auch als solche erst entdeckt und bewertet werden muss. Heilsgeschichte. Und wo Maria, die Mutter Jesu, die Gottesmutter, auch für uns zur Wegbegleiterin, zur Gefährtin, zur Prophetin vielleicht oder zur Schwester im Glauben werden kann. Keine Göttin ist sie, Maria, Miriam, keine vierte göttliche Person, zu welcher sie manchmal unsere private Frömmigkeit macht. Sie ist zunächst Mutter. Mutter, davor Mädchen. Eine, die sich einließ auf die Frage eines Engels, auf eine ungeheuerliche Frage, die manchmal auch auf eine Selbstverständlichkeit reduziert wird, die der Dramatik dieses Geschehens überhaupt nicht gerecht wird. Maria 2.0 wirbt für eine gerechte, geschwisterliche Kirche, gerecht, partizipativ, glaubwürdig, bunt, lebensnah, verantwortungsvoll, relevant, lauter schillernde Adjektive ist die Vision dieser Reformbewegung. Als Gegenbewegung wurde kurz darauf Maria 1.0 gegründet. Auch die berufen sich auf Maria mit dem Satz, Maria braucht kein Update. Die Einheit der Weltkirche und die Treue zum Lehramt ist ihr wichtig. Und das wird anderen indirekt damit abgesprochen. Ich frage mich manchmal, Maria 2.0 oder Maria 1.0, was sagt denn Maria dazu? Die einen wie die anderen berufen sich auf sie. Ich optiere nicht. Maria Himmelfahrt. Es ist eigentlich im Letzten theologisch ein Osterfest mitten im Hochsommer. Es geht um das Leben, nicht um den Tod. Wir feiern, dass nach dem Tod noch etwas kommt, Leben, ein anderes Leben. Maria bleibt nicht im Grab. Der Tradition zufolge sollen die Jünger, als sie den Sarg geöffnet haben, Kräuter und Blumen vorgefunden haben und einen unverwesten Leib. Maria, aufgenommen in den Himmel mit Leib und Seele, ein Dogma, das der Protestant C.G. Jung begrüßt hat. Als erste aller Toten darf sie sehen, was allen verheißen ist, worauf wir zugehen, dauernde Gemeinschaft mit Gott und deswegen Ostern mitten im Sommer. Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele, das bedeutet auch, alles ist Gott wichtiger an uns, über den Tod hinaus. Ich bin ihm wichtig, so wie ich bin. Und da geht es auch um die Würde des Leibes, um die Würde des Menschen. Und zum Leib gehören Sinn und Sinnlichkeit, Triebe und Vitalität. Der Tod macht nicht ein Nichts daraus. Auch wenn wir gestorben sind, ob nun verwest oder ob der Leib zerstört wird. Wir werden einmal sehen, wie das ist. Aber Maria ist mit diesem Dogma zum Prototyp geworden. Als Erste hat sie das erfahren und das ist tröstlich. Mich tröstet es. Die Vorstellung, da wartet einer auf dich mit offenen Armen. Er sagt vielleicht willkommen. Er fragt nicht, ob ich den Dernier Cri der Theologie gelesen habe und alle Katechismusantworten kenne. Er sagt, sei willkommen, so wie du bist. Das ist ein Trostbild. Alles, was unsere Lebens- und unsere Glaubensbilanz ausmacht, was Heils- und auch Unheilsgeschichte ist, das ist bei Gott aufgehoben. Zeichen der Hoffnung und des Trostes werden für andere. Wir werden das für andere, wenn wir davon reden, wenn wir diese Perspektive bezeugen und damit über diese Welt hinaus in eine andere Wirklichkeit hineinweisen. Die Doxa, die Herrlichkeit Gottes, ewige Gemeinschaft mit ihm. An Maria hat Gott schon vollendet, was wir erhoffen dürfen. Es menschelt. Das ist auch eine Perspektive. Anfang und Vollendung der Heilsgeschichte sind in Maria in Blick genommen und damit kommt auch unser eigenes Schicksal in Blick. Es gibt endgültiges Heil, es gibt Vollendung in Gott. Amen.